Radio 1.
Wir haben jetzt einen Schauspieler zu Besuch, der die ganze Klaviatur seines Berufes beherrscht, von verschroben und komisch wie in seiner Rolle als Pastewka-Vater oder als krawallig-zynischer Korrespondent Ulrich von Hesen in der Heute-Show bis abgründig und existenziell in diversen Film- und Bühnenrollen. Seit gestern ist er zu sehen in der Komödie Überleben in Brandenburg. Ein sehr schöner Anlass, ihn endlich mal einzuladen. Hier ist Dietrich Holunderbäumer.
Guten Abend.
Hallo.
Guten Abend.
Sie kommen gerade von der Arbeit. Sie haben total viel zu tun. Sie probieren gerade.
Ja, ich probiere gerade eine Komödie für das Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Das ist eine Schwesterbühne von der Komödie am Kuhdamm hier. Das ist eine Uraufführung von Richard Kropf. Das ist eigentlich ein Drehbuchautor, der sein erstes Stück geschrieben hat und damit einen Wettbewerb gewonnen hat.
Ah, okay.
Also das ist schon wahrscheinlich erstmal ein kleiner Schock für das Komödienpublikum von Komödie und Winterhuder Fährhaus und so weiter, weil es, ich will nichts verraten.
Okay, aber Sie haben auch gerade gesagt, ein Hörspiel haben Sie auch.
Aber ich kann den Plot verraten, den kann ich verraten.
Okay, gut.
Der Plot ist, dass ein Mann wird 75 und lädt seine Familie ein und dann verkündet er bei diesem etwas von ihm sehr unfreundlich gestalteten Geburtstagskaffee, Kuchen essen. Seine Frau ist eine fantastische, aber sie ist sehr untertänig und macht alles für ihn. Und das ist nur so eine Kuchenrunde. Und da verkündet er, dass sie, wenn sie ein Erbe erwarten, das können sie sich in die Haare schmieren, weil er lässt sich nämlich einfrieren.
Ah, okay.
So, das löst natürlich Diskussionen aus.
Ja, also zumal gerade jetzt, ne, wo jetzt
verraten.
Hier neue Gesetze möglicherweise, ne, also Erbschaftsrecht und so weiter. Ja. Aber jetzt mal zu dem Film, über den wir sprechen, deswegen haben wir Sie eingeladen. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, so wie ich sie verstanden habe. Es spielt in Brandenburg, wohin es einen ungarischen Autorenfilmer verschlägt, dem gerade die Finanzierung für ein Filmprojekt abgesagt wurde, weil er zu alt ist, nicht mehr vermittelbar und so weiter. Im Gegensatz zu seiner Frau, gespielt von Adele Neuhauser übrigens, die sogar in Kanada drehen darf und so. Und Laszlo leitet so in so eine Lebenskrise, Identitätskrise, Midlife-Krise und tröstet sich mit einer wunderschönen Frau aus dem Dorf, gespielt von Sabine Weibel.
Genau.
Genau. Das macht es aber auch nicht wirklich besser. Und dann kommt ein AfD-Politiker des Wegs, der da als Bürgermeister kandidieren will. Und das bringt quasi dann, da sagt er dann, nö, also das mache ich nicht mit. Ich kandidiere auch. Das ist so ungefähr der Plot, oder?
Ungefähr der Plot, ja. Er wird aber, er macht es nicht so ganz freiwillig. Er will
nee,
das nicht,
er wird
aber,
da gedrängt, genau.
Aber er wird gedrängt und auch um diesen Seitensprung, die Frau ist ja in Kanada und er ist so deprimiert und dann findet das auch entschuldbar, dass er sich mit dieser Frau einlässt.
Ja.
Und dann, um dieser Frau zu beweisen, dass er doch ein Kerl ist, bewirbt er sich dann doch als Bürgermeister in diesem Dorf. Ne? Die drängen ihn dazu, aber er will das eigentlich nicht. Er will eigentlich seine Ruhe haben.
Genau. Ihre Figur ist einer, ich habe ihn, vielleicht können Sie den besser charakterisieren, ich fand ihn ganz witzig, der hat gar nicht so viele Szenen, aber die haben es in sich. Der trinkt, glaube ich, ganz gerne mal einen, und zwar heimlich. Er fährt total coole Autos und ist immer auf dem Sprung.
Ja.
Also eigentlich sagt er, ich muss ja sofort irgendwie weg können.
Ja, er ist eigentlich streckenweise ein trockener Alkoholiker. Aber
ist sein Schwiegervater, oder?
Ist der Schwiegervater von der Hauptfigur.
Genau.
Von dem Sultan Paul, Laszlo heißt er im Film. Und das ist ein Original, ein ehemaliger Schriftsteller, der auch erklärt, warum er aufgehört zu schreiben. Ich kann den Satz leider nicht zitieren, den er nennt, warum er aufgehört hat zu schreiben. Da ist ihm ein sehr kitschiger Satz gelungen und den verkündet er nochmal und die gucken alle und dann sagt er, ja, und deswegen habe ich aufgehört zu schreiben. Leider weiß ich den Satz nicht mehr.
Ja, es ist ja auch schon eine Weile her.
Wir haben das gedreht 2021 im Herbst.
Ja.
Und das war eine herrliche Zeit, muss ich sagen, in Brandenburg.
Mhm.
Es ging über eine lange Zeit. Das ganze Ding sollte im Sommer spielen. Und wir haben angefangen Anfang September, wenn ich mich recht entsinne. Dann zog sich das hin, weil einige Leute nicht konnten. Und dann haben wir bis in den November gedreht. Im November waren aber alle Sommerhintergründe waren verschwunden. Die Bäume waren kahl, es gab kaum noch Laub. Und das mussten wir alles irgendwie täuschen, dass wir trotzdem noch den Sommer spielten.
Ja.
Und aber es war eine wunderschöne Drehzeit, muss ich sagen.
Genau. Das ist, also wenn Sie in Brandenburg gedreht haben, wo haben Sie da gedreht? Ich meine, das ist ja dann schon auch bizarr, wenn man dann so einen potenziellen AfD-Bürgermeister mit ins Spiel bringt. Kriegt das die Bevölkerung mit? War das ein aufgeklärtes Dorf? Wie sind Sie da zur Kenntnis
gekommen? Wir haben sehr lebendige Diskussionen mit den Leuten gehabt. Das hat großen Spaß gemacht. Ich kann nicht sagen, dass sie alle AfDler waren, aber schon so ein bisschen tendierten sie dahin und hatten auch ihre praktischen Argumente. Aber dadurch, dass sie alle mitgespielt haben, eigentlich das ganze Dorf hat mitgespielt in diesem Film. Mhm. Und das hat auch so viel gemacht an der herzlichen Atmosphäre, die wir während der Dreharbeiten hatten. Obwohl es stressig war, wirklich manchmal. Weil da musste einer da irgendwo, ich bin dreimal von Mallorca angeflogen, weil da meine Frau wohnte und die wollte ich auch mal sehen. Und insofern, und so war es, ging es mit anderen Kollegen auch, die irgendwelche andere Produktionen hatten. Und dann haben wir das Termine gefunden, wo wir wieder arbeiten konnten. Und dann waren wir aber irgendwie bei allem Stress, war es eine wunderbare Zeit, muss ich sagen.
Die dann allerdings überschattet, es gibt eine Tragik, das ist eine Komödie. Sollte ein Paul, der die Hauptrolle spielt, dieses Laszlo, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat, der hat die Premiere nicht mehr erlebt, er ist nach den Dreharbeiten verstorben. Wie war das für Sie? Also der Film war zwar abgedreht, aber eigentlich noch nicht fertig.
Ja, das ist für mich auch eine etwas schwierige Sache oder schmerzhaft, würde ich sagen, weil er ist am 1. Juli 2022 ist er gestorben. Ist vorher hingefallen auf den Hinterkopf. Er ist, glaube ich, ohnmächtig geworden, hat irgendwie Blackout gehabt, ist hingefallen, unglücklich, aber hat so schwere Verletzungen, dass er dann eine Woche oder 14 Tage später gestorben ist. Ich habe das alles nicht mitgekriegt. Ich war sehr beschäftigt mit der Krankheit meiner Frau. Die ist einen Monat nach Soltan gestorben. Mhm. Allerdings nicht so plötzlich, sondern das war zu erwarten.
Mhm. Puh, also das ist
und deswegen habe ich diese ganzen Umstände erst sehr viel später, kann das erzählen. Ich habe gedacht, warum höre ich nichts über diesen Film? Den müssen doch langsam mit den Nacharbeiten fertig sein. Und dann habe ich mal Soltan einfach mal, weil ich hatte, weiß nicht, ob ich keine Adresse hatte, jedenfalls, ich habe niemanden erreicht. Ich habe im Internet nochmal gegoogelt und da sah ich, Geburtsdatum und Todesdatum.
Oje.
Dann habe ich erst die Ulrike Bliefert angerufen, mit der ich befreundet bin. Was ist denn da los? Ja, warst du denn nicht? Wir haben dich vermisst bei der Beerdigung, also was. Da war ich ein bisschen schockiert.
Mhm,
ja, aber ich war beschäftigt. Ich habe dann her mit der Produzentin, mit der Ehefrau von Soltan Paul gesprochen, die auch sich entschuldigt hat, dass sie mir nicht keine Mitteilung gemacht hat. Aber die war genauso drin in so einem Ding, wenn man seinen Partner, langjährigen Partner verliert, da sind manche praktische Dinge dann nicht so leicht zu regeln.
Ja, verstehe. Trotz dieser traurigen Geschichte, schön, dass der Film jetzt ins Kino kommt.
Ja, herrlich.
Seit gestern ist er da. Er wurde von Ben von Grafenstein fertiggestellt. Das wurde dann eben noch in der Postproduktion und Synchronisation und so weiter. Und es ist eine sehr charmante Komödie über Brandenburg und über die Menschen und über sehr skurrile Charaktere. Unter anderem mit Dietrich Holinderbäumer. Sie haben schon gesagt, Sie müssen unbedingt noch von der Premiere erzählen. Nicht hier in Berlin, sondern in Brandenburg, nämlich dort im Ort Seebeck.
Ja, die erste Premiere im Dorf Seebeck. In dem Dorf, wo die ganze Bevölkerung mitgespielt hatte in dem Film. Da war also diese Premiere in dem Gemeindesaal da. Und der Andrang war so groß, dass man eine zweite Vorstellung machen musste. Bei der ersten waren wir, die ganzen Schauspieler waren da drin. Und wir sind dann in die Dorfkneipe gegangen und dann war die nächste Fuhre in dem Kino. Und das war ja im Oktober vorigen Jahres. Soltan Paul, der Regisseur und Autor, war gestorben. Und der hatte zwei Hunde. Und bei dieser zweiten Vorstellung, da wurden wir dann gerufen, dass wir dann auch für das Publikum nochmal auf die Bühne gehen sollten, wurden aus der Dorfkneipe rausgeholt und gingen dann in den Vorraum. Und da kam mir eine Dame mit dem Hund von Soltan entgegen, Toni, ein wunderschöner ungarischer Hirtenhund. Und sagte, sie müsste ihn da rausholen, weil jedes Mal, wenn Scholtern auf der Leinwand auftauchte und er seine Stimme hörte, hat dieser Hund gejault.
Oh. Ja. Das ist traurig. Ja.
Aber das war im Übrigen war das eine ganz tolle Party, ja, muss ich sagen. Die Dorfbewohner waren hell begeistert, haben gegrölt vor Begeisterung. Und herrlich. Es war ein wunderschönes Fest, was wir da auch noch gefeiert haben.
Ja, sehr
mit
schön.
Den Brandenburger Bürgern.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt zu Ihnen. Also weil wir gesagt haben, okay, das ist ein schöner Anlass, Sie mal einzuladen, ein bisschen ausführlicher auch über Sie zu sprechen. Wir haben, das fand ich ganz interessant, irgendwie gibt es immer einen Bogen. Wir haben heute eine finnische Sängerin hier, ja, und eine ganz fantastische Sängerin, die nachher auch nochmal spielen wird. Sie haben eine sehr, sehr enge Bindung an Skandinavien. Sie hatten einen schwedisch-finnischen Stiefvater.
Genau.
Dort haben Sie auch quasi in Stockholm, also Sie sind zwar in Essen geboren, glaube ich, mhm, ne? Und dann nach Stockholm, weil Ihre Mutter dorthin geheiratet hat, sind Sie dort aufgewachsen, also quasi Sie als, ja, Sie haben auch schwedische
Ich bin Schwede, ich habe nur einen schwedischen Pass.
Sie haben einen schwedischen Pass.
Ich wollte, habe mir überlegt, weil ich immer hier, als ich nach zurückkam nach Deutschland, weil ich meine Frau kennengelernt habe, eine Essener Schauspielerin. Ich war auf der Schauspielschule, habe meinen wirklichen Vater in Essen besucht, immer regelmäßig. Und dann bei einem dieser Besuche habe ich die Schauspielerin Barbara Klein kennengelernt, die am Essener Theater war. Und dann haben wir uns ineinander verliebt. Und dann habe ich noch vorzeitig mein Studium beendet und bin nach Essen gegangen. Wir sind dann nach Castrop-Rauxel das erste gemeinsame Engagement gegangen. Ja, und seit 67 bin ich wieder, oder seit 68 bin ich wieder zurück in Deutschland.
Ja, aber Sie sind im Prinzip in Stockholm aufgewachsen.
Ich bin in Stockholm aufgewachsen, fühlte mich auch als voller Schwede, auch heute noch irgendwie, und hatte mir nie vorstellen können, dass ich den Rest meines Lebens in Deutschland verbringe.
Ja.
Und inzwischen hat sich aber Deutschland sehr, finde ich, im Vergleich zu dem Schweden, was wir ja kennen, Olof Palme und das ganz Tolle, hat sich Schweden ein bisschen anders entwickelt.
Ist auch mehr nach rechts.
Ja, ja, ja. Hm. Und hier ist es im Vergleich zu damals, finde ich, die Atmosphäre sehr viel besser geworden.
Ah ja, okay. Interessanter
ja, ja.
Blick.
Ja, ein Kompliment. Die 68er haben einiges erreicht, muss ich sagen.
Ah ja, okay. Stichwort, da müssen wir jetzt nicht wieder nach Brandenburg gehen oder nach Thüringen oder Sachsen. Lassen Sie uns bei Ihnen bleiben. Okay. Also Sie haben aber erstmal, glaube ich, einen Luftverkehrskaufmann gelernt.
Ja, weil ich Deutsch konnte.
Weil Sie Deutsch konnten. Aber das war dann irgendwie schnell erledigt, weil Sie wollten Schauspieler werden. Oder
ja, wusste ich auch nicht. Nee. Es war anders. Ich habe erstmal da, fand ich toll, dass ich da einen Job kriegte bei der Lufthansa, und weil ich Deutsch konnte. Und dann musste ich zum Militär, zum schwedischen Militär. Da war Pause. Und während dieser Pause hat mich meine erste feste Freundin, die fand das zu langweilig, dass ich da dauernd in der Kaserne war, und die hat mich dann verlassen in der Zeit. Und das hat bei mir so eine Krise ausgelöst. Dann habe ich gesagt, ich will nicht wieder zurück in dieses Büro. Und so schön das auch, damals war die Luftfahrt wirklich romantisch, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Da war, wenn man dann in einer Maschine saß und irgendwo hingeflogen, da war man wer. Das kann ich Ihnen sagen.
Aber dann doch Schauspiel. Sie haben in einer Schauspielschule, also Sie müssen mal vielleicht die Rolle Ihres Stiefvaters, weil er hat Sie ja letztlich, war Ihr Mentor.
So ja, war mein Mentor. Von dem habe ich alles gelernt. Schießpulver selber machen, ja. Der hat gesehen, wie ich mit meinen kleinen Freunden, da war ich so 11, 12, habe das Schießpulver gemacht. Und dann hat er gedacht, oh, das ist besser, wenn man da eine Anleitung kriegt. Und da haben wir Raketen gebaut, und er hat uns gezeigt, wie wir das machen, damit uns nichts passierte.
Ja, aber inwiefern hat er Sie bei Ihrer Schauspielerwertung unterstützt?
Ja, ne, ich bin ja dann durch die Ehe meiner Mutter mit ihm, das war ja mein Stiefvater, wir wohnten dann auch zusammen, und das war Theatermilieu, da kamen die Schauspieler nach Hause, und ich bin ständig im Theater gewesen, habe mir da Vorstellungen angesehen und ihn als Schauspieler, und das war auch schon so eine Idee mal, ne? Eigentlich erst wollte ich Kapitän zur See werden, aber dann wurde es dann. Und durch diese Krise während meines Militärdienstes habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Vielleicht werde ich doch Schauspieler. War vorher schon die Rede davon gewesen. Und dann habe ich auch Unterricht genommen und habe dann die Prüfung bestanden, bin dann auf die Schauspielschule.
Genau, und dann sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt und haben an verschiedenen Theatern gespielt, also an vielen Theatern.
Ja, also so die übliche Odyssee durch die deutschen Theater.
Ja, aber auch an der Burg in Wien, in Zürich.
Ja, da war ich 5 Jahre, war ich festes Mitglied des Burgtheaters.
Genau, also schon. Inzwischen spielen Sie auch wieder Theater, Sie haben es gerade gesagt, aber Sie haben dann ja so relativ, ich glaube, viel gedreht. Ne?
Ja, also war ja sehr, aber sehr ich war 55, als ich anfing zu drehen.
So. Ach so, 50, echt?
55, ja? Ja, relativ spät.
Ja.
Und das war auch, mein Sohn hat mich mal getröstet in meinen ersten Schritten beim Fernsehen. Da habe ich gesagt, das war misslungen. Und er hat gesagt, Papa, mach dir keine Sorgen, du bist ein guter Theaterschauspieler, lass doch das Fernsehen weg. Mhm. Aber dann kamen die Verlockungen.
Mhm. Ich habe vorhin gesagt, also man kennt Sie in diesen wirklich, also Sie haben dieses komödiantische Talent, aber eben auch das andere. Ich habe Sie zum Beispiel gesehen und da war ich ganz berührt, auch weil Sie ja Schwedisch gesprochen haben, in der Brücke, in dieser Serie. Und da sprechen Sie Schwedisch. Und das ist, und man sieht Sie eben mitunter eben auch wirklich in anderen Rollen. Sie sind nicht für das komische Fach abonniert. Bedauern Sie manchmal, dass nicht dann auch vielleicht auch mehr solcher Angebote kommen, wo Sie sagen, okay, ich muss hier nicht komisch sein?
Nein, also nee. Also ich finde, den Komödianten, das ist eigentlich die Königsdisziplin, muss ich sagen.
Ja.
Ich finde, das ist sehr viel schwerer als tragisch.
Nee, das will ich gar nicht runterreden. So, ja, aber es gibt ja zum Beispiel Matthias Matschke, dessen Vater Sie gespielt haben. Der hat ja immer komische Rollen gespielt und dann hat er Barschel gespielt und dann weiß ich noch, dass irgendwie Leute gesagt haben, ach, jetzt macht er den Barschel, ist ja auch komisch. Mhm. So, also man denkt, okay, Leute, die wirklich abonniert sind auf das komische Fach, was wirklich eine Königsklasse auch ist, und dann plötzlich eine ernste Rolle spielen, die nimmt man ihnen dann gar nicht ab.
Ja, das kann sein, weiß ich nicht. Am Theater habe ich eigentlich all diese harten Sachen gespielt. Aber nicht, weil ich eine Glatze habe, durfte ich nicht den Romeo spielen, weil ich den früh hatte. Also die Liebhaber, die wurden mir nicht, vor allen Dingen beim Fernsehen, da ist man noch mehr Schubladendenken.
Ja.
Beim Theater kann man sich ja eine Perücke aufkleben.
Ne? Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen, dass es so Schubladendenken gibt in Deutschland?
Kann
mehr
ich nicht
als
sagen.
Woanders, wissen Sie?
Fernsehen habe ich, wie gesagt, hauptsächlich in Deutschland, immer ein bisschen in Italien, ein bisschen in Schweden. Aber sonst hauptsächlich in Deutschland.
Mhm. Sie haben erzählt, also Sie arbeiten gerade in Hamburg, probieren. Sie haben ein Hörspiel gerade, glaube ich, ne?
Ich habe gerade in Basel ein Hörspiel gemacht.
Mhm.
Und zwar ausschließlich ein Monolog, mehr oder weniger. Über Demenz. Ein Mann, also die Reise eines Menschen in die Dunkelheit.
Mhm.
Aus seiner Sicht, auch mit inneren Stimmen, die er hört, die das kommentieren. Und da ist seine Frau ist dabei und Therapeuten und so weiter. Und das hat mich sehr bewegt. Ist, ich glaube, noch nicht gesendet worden.
Mhm.
Aber ich habe es neulich von dem Regisseur Jean-Claude Kuhner gekriegt und habe es mir angehört. Und es hat mich sehr bewegt, muss ich sagen.
Ah, okay. Also das ist für Schweizer...
Für das Schweizer Radio.
Aha, okay, aber wenn man die Ohren aufhält, dann findet man es.
Es kommt im Oktober, glaube ich.
Aha, okay, gut. Ansonsten ist der Kinofilm jetzt da. Was passiert in Ihrem, können Sie so Dinge neben der Theaterarbeit, über die Sie schon sprechen können?
Ja, doch. ich debütiere im Sommer.
Oh.
Und zwar als Operettenschauspieler.
Nein.
Ja.
Zwar, Sie singen dann?
Ja, muss ich wohl ein bisschen mitsingen. Es geht ums Weiße Rössel, das kennen wahrscheinlich die meisten. Und da spiele ich den Giesecke, das ist ein Berliner Original.
Mhm.
Ich kann das mit Berlinern.
Okay, machen
Will ich
Sie
jetzt mal. Nicht beweisen.
Okay, beweisen, das war schon mal
jetzt nicht beweisen, ich kenne das. Und notfalls nehme ich mir einen Coach oder sowas.
Ja, okay. Sehr
und
gut.
Es ist in Österreich.
Ach so, nicht in Berlin.
Nicht, nein, es
da
ist
können Sie Berlinern, da können Sie auch falsch Berlinern.
Ja, die merken das nicht.
Die merken das nicht. Okay, es ist ein großes Vergnügen, Sie heute hier gehabt zu haben, Dietrich Holinderbäumer. Wir gucken Sie im Kino, wir gucken Sie natürlich in der Heute-Show und wir gucken Sie überall sonst, wo Sie zu sehen sind. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön, es war mir ein Vergnügen.
Danke gleichfalls.